Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse, in der ich über Schnellroder spreche. Am Wochenende hatte ich das Vergnügen und die Ehre, an der Winterakademie im Institut für Staatspolitik nicht nur teilnehmen zu dürfen, sondern dort sogar als Referent sprechen zu dürfen. Das letzte Mal, als ich beim IFS-Seminar war, hatte ich diese Ehre und das Vergnügen nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch sehr angenehm, einfach nur mal dort zu sein und zuhören zu können und sich austauschen zu können, lang aufbleiben zu können. Ja. Und insofern habe ich dann die Zeit damals genutzt, Interviews für GU zu drehen und auch eigentlich zu jedem Vortrag eine kleine Audioanalyse hochzuladen. Diesmal hatte ich die Zeit nicht. Diesmal werde ich das auch nicht machen. Ich will einfach nur zusammenfassen, wie es war, worüber gesprochen wurde, was meine entscheidenden Erkenntnisse waren und vor allem, was auch diesen Geist und den Zauber der Akademie in Schnellroda ausmacht und warum jeder von euch, der dafür qualifiziert ist, also der noch nicht zu alt ist, es ist eine Jugendakademie, der noch nicht daran teilgenommen hat, das schleunigst tun sollte, und zwar spätestens beim nächsten Mal bei der Sommerakademie im September. Die Akademie begann am Freitag um 14 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer. Der großartige H, ich will es nicht outen, der das Ganze organisiert. Guter alter Bekannter von mir, ich kenne ihn schon sehr lange. Macht das virtuos, die Leute treffen ein. Man bezahlt den lächerlichen geringen Beitrag für Übernachtung, zweifache Übernachtung, Verpflegung, Vollverpflegung, 3 Tage lang unendlichen Nachschub an einer großartigen DDR-Limonade, ich glaube 9 Springe oder so hieß die. Ja. Und also das Essen im Schäfchen ist auch schon ein Grund für viele, ein Geheimtipp, überhaupt hinzufahren. Es ist unfassbar reichhaltig und großartig. Und ich habe schon gesagt, da war es das Schäfchen, die Gaststätte in Schnellroda, die beste Gaststätte in ganz Schnellroda und die einzige, aber nicht deswegen die beste, sondern wirklich großartig. Kennt man auch mittlerweile alle, den Wirt und die Belegschaft. Die ist immer zur Verfügung für diese Akademie, trotz massiven linken Druck seit Jahrzehnten, der seit Jahrzehnten besteht, sich in den letzten Jahren, auch seit 10 Jahren, seit der Gründung der IBD und dem Aufstieg der neuen Rechten intensiviert hat. Und aber mit der Parole IFS dicht machen an den Mauern, am Mauerwerk des Schäfchens abprallt. Man trifft sich im Schäfchen. Schäfchen liegt 2 Gehminuten entfernt vom Rittergut Götz Kubitscheks und bezieht dort die Zimmer. Die Glücklichen dürfen im Schäfchen übernachten. Ich gehöre als Referent zu Ihnen. Die weniger Glücklichen übernachten in den Hotels in der Gegend und beleben damit auch wirtschaftlich die gesamte Region, was mit einer Sicherheit 2-mal im Jahr auch etwas Wichtiges ist, sowohl für Schäfchen als auch die ganzen Hotels. Und das ist natürlich eine großartige Sache, dass hier das Hinter- und Umland belebt wird und das Ganze nicht wie so viele andere Veranstaltungen halt in den Großstädten stattfinden, jetzt Leipzig, Dresden, Chemnitz etc. Also eine großartige Sache. Im Schäfchen übernachten ist deshalb besser, weil man dann quasi gleich direkt nach dem Zusammensein und Beisammensein nach der Akademie zu Bette gehen oder in manchen Fällen torkeln kann. So schlimm ist es nicht, es gibt da keine Exzesse, aber natürlich gibt es nachher ein nettes Beisammensein und dann in der Früh auch gleich aufstehen kann. Und da geht es auch gleich los. 15.30 Uhr begann der erste Vortrag und der wurde, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, ich sage es einfach nicht, weil diese Liste, die wird jetzt in der neuen Verschwiegenheit des IFS auch nicht veröffentlicht, um dem Staatsschutz, wie Kubitschek sagte in seiner Begrüßung, zumindest zu nötigen, zuzuhören und vorbeizukommen und zu wissen, wer gesprochen hat. Auf jeden Fall sprach ein auch langjähriger Referent, ein Akademiker, über die Geschichte der rechten Parteien in der Bundesrepublik. Und damit, hätte ich zu Beginn sagen sollen, wurde auch das Thema schon markiert. Das Thema war 10 Jahre AfD. Im engeren und im weiteren Parlamentarismus an sich, Demokratie an sich, Parteienpolitik in der Bundesrepublik an sich. War ein sehr guter Überblick und ich muss echt sagen, ich selber kannte diese Geschichte, diese Traditionen, die Entwicklungen der Sozialistischen Reichspartei, der Deutschen Reichspartei, der NPD, DVU, Republikaner schließlich bis zum Entstehen der AfD nicht. Und es war sehr interessant für mich, das zu hören. Und ich finde mich jetzt auch besser zurecht in der gesamten rechten Geschichte der Bundesrepublik. Ich kannte die alle, ich kannte Einzelheiten, aber hier war ein guter, grober Überblick über die gesamte Entwicklung. Besonders interessant und wirklich überraschend war auch, wie damals das Overton-Fenster und die Metapolitik der Bundesrepublik noch rechts stand, was von diesen Parteien gefordert wurde, was dann aber auch Konsens auch von CDU und ja bis hin sogar zu SPD war, wie stark noch an den Ostgebieten festgehalten wurde, wie klar es noch war, dass man auch die deutschen Soldaten der Wehrmacht nicht durch den Dreck zieht, sondern ehrt und was für heutige Zeiten eigentlich krasse Forderungen von den Parteien gestellt wurden, die aber damals auch noch, gerade auch interessanterweise die frühe NPD, noch nicht so isoliert waren und noch nicht so an den Rand gedrängt waren. Der Grund ist klar, man brauchte einfach die Wähler und dann damals waren natürlich alle belastet, unter Anführungszeichen, also ehemalig in NS-Organisationen tätig und man wollte diese Wähler nicht vergraulen und hielt sie hin, bis sie weggestorben waren und dann kam die krasse antideutsche Kehrtwende. Auf jeden Fall ein sehr interessanter und sehr guter Vortrag, der mir einen großen Erkenntnisgewinn und ich glaube den anderen auch beschert hat. Danach ging es auch gleich weiter mit ebenfalls einem sehr wichtigen Vortrag, Daniel Fiss. In diesem Fall sage ich einfach den Namen, weil ich weiß, dass er kein Problem damit hat, geoutet zu werden. Und es wird auch, er schreibt ja auch für die Situation im Netz und das Ganze wird sicher auch öffentlich gestellt werden, sprach über Demoskopie, wer wählt die AfD? Sehr guter Vortrag, ebenfalls hochinteressant mit sehr vielen Fakten, Tabellen, Statistiken. Sah man, wie das Gefüge der großen Parteiensysteme europaweit erschüttert wurde, wie der Rechtspopulismus entstanden ist und wie dann nachholend in Europa ebenfalls die AfD sich in der Disintegration der Volksparteien, vor allem die CDU, aber auch die SPD, als neue Kraft etablieren konnte. Ganz entscheidend und ein ganz wichtiger Punkt war auch eine Übersicht von Daniel Fiss über alle verschiedenen Theorien, meist linker Soziologen, warum denn die AfD gewählt wird. Dabei gab es mehrere Thesen, die er aufgebracht hat und die sogenannte Modernisierungsverlierer-These, die im Endeffekt ökonomistisch besagt, dass die Wähler der AfD diese primär deswegen wählen, weil sie wirtschaftliche Probleme haben und diese wirtschaftlichen Probleme von sozialdemokratischen Parteien nicht aufgegriffen würden und diese Leute halt quasi zu denen gehören, die in der Globalisierung verlieren würden oder Ängste hatten, Verlust- und Abstiegsängste. Das wurde von Daniel Fiss glänzend widerlegt. Diese These musste von den Vertretern mehrfach angepasst werden. Der Hauptmarker, warum Leute die AfD wählen, ist nicht so sehr die Armut oder der Abstiegsverlust, also die ökonomische Frage, sondern subjektiv, so wie das die Experten sagen, ist natürlich objektiv, also die Überfremdung, die Sorge vor Überfremdung, die Wahrnehmung von Überfremdung, die Ablehnung von Massenmigration. Selbstverständlich ist der wirtschaftliche Faktor ein Katalysator, weil eben Arbeiter, weil Menschen mit geringerer Qualifikation einen höheren Verdrängungsdruck verspüren durch die Massenmigration. Aber der entscheidende Marker, das wurde von Fiss eben sehr gut dargestellt, wenn es euch interessiert, schaut euch den Vortrag an, der später erscheint, oder kauft euch im besten Fall die neue Sezession, wo das genau drinnen steht. Der entscheidende Faktor ist kein ökonomischer. Und damit auf meine Frage hin hat auch Daniel Fiss gesagt, dass ökonomische Debatten und Fragen bei rechtspopulistischen Parteien, auch bei der AfD, den Wähler daher gar nicht so stark interessieren wie das Haupt- und Kernthema, nämlich die Massenmigration. Das hat Daniel Fiss auch in späterem Verlauf der Akademie zum Beispiel zu geopolitischen Fragen gesagt. Auch die, sagt er, sind nicht so entscheidend und sollten die Partei nicht spalten. Die Partei muss, und das war Konklusion seines großartigen Vortrags, Milieus, starke Milieus im Umfeld, vorparlamentarische Milieus aufbauen, die genau in diesem Kernthema und der Kernfrage Identitätserhalt, identitäre Themen, die wahlentscheidend sind, vor ökonomischen Themen, dort eine gesellschaftliche Substanz aufbauen, die der AfD ein langfristiges und stabiles Elektorat verschafft. Ebenfalls sehr interessant, auch hier ging es ein bisschen auf die Geschichte, die drei Wellen der rechten Wahlerfolge, 1969 NPD, 1985 Republikaner, dann im Jahr 2000 wieder DVU und NPD und dann die Entstehung der AfD. Auch ein großartiger Vortrag und wie ihr seht, da wird man geistig durchaus gefordert. Die Leute sind diszipliniert, hören still und ruhig zu und sind auf jeden Fall ein interessiertes Publikum. Im Anschluss kann man Fragen stellen. Fragen wurden auch gestellt an Dr. Erik Lehnert, der interessanterweise einen Artikel von Herrn Hansel, einem konservativ-liberalen AfD-Mitglied aus Berlin, rezensierte, dort spricht Herr Hansel von einem raus aus der Sezessionsfalle, gemünzt auf die Sezession natürlich, und sagt, die AfD hätte als Gründungsmythos die Totalopposition, die Selbstisolation. Und in diesem Artikel, der aus sehr viel hochtrabenden Wortgeklingel bestand, das mich als Philosophen für meine Zunft, muss ich ehrlich sagen, dazu genötigt hat, mich zu entschuldigen. Hansl sprach von einer ontologischen Differenz, die die AfD zwischen sich und Gesellschaft aufbauen würde. Und dabei verwendete er diese von Heidegger geprägte Phrase, meiner Meinung nach völlig falsch und missbräuchlich. Es geht hier um den Unterschied zwischen Sein und Seiendem. Und es geht nicht darum, dass man Unterschiede extrem verstärkt kristallisiert. Ein besserer Begriff wäre hier metaphysisch gewesen. Aber gut, wenn man schlau klingen möchte, dann greift man halt zu diesen großen rhetorischen Brocken. Und dieser Artikel wurde von Dr. Erik Lehnert gnadenlos seziert. Der Gründungsmythos der AfD war nicht die Totalopposition, sondern eben genau unter Lucke die Minimalkritik, die Wiederherstellung, ja sogar von außen Wiederherstellung der konservativen Union und der Versuch, eine Art Reformpartei zu sein in Fragen der europäischen Währungspolitik. Erst später wurde die AfD auch gegen innere Widerstände zu einer Protestpartei gegen Migration. Meine Privatthese, eifrige Zuhörer kennen sie, ist, das war auch ein geschichtlich glücklicher Zufall. Wäre die AfD nämlich in der Migrationsphase und Welle als eine migrationskritische Partei angetreten, dann hätten die Alarmsignale der Republik sofort angeschlagen. Entscheidende, wichtige Leute und Funktionäre, auch Leute wie Gauland, Leute mit einer Reputation, mit einem Einfluss, mit Geld, wären gar nicht in die Partei gegangen. Und die Partei wäre ähnlich wie die Freiheit und die Pro-Partei nach kurzen Erfolgen vielleicht einem ersten Einzug in dieser bundesrepublikanischen Zermürbungsmaschinerie aus Antifa-Terrorismus, Medienhetze, Geheimdienstbespitzelung und Zersetzung und der Strategie der CDU von uns rechts keine Partei zermürbt worden. Und so konnte die AfD meiner Meinung nach unter dem Euro-Schutzschirm-Thema, mit dem man sie nicht wirklich mit der Nazi-Keule niederschlagen konnte, so groß werden, dass sie dann umschalten konnte auf das Migrationsthema. Keine Strategien, sondern ein glücklicher Zufall. Aber auch das wurde von Herrn Lehnert sehr gut beschrieben, um dann eben auch damit zu schließen, dass der Gründungsmythos der AfD eine tatsächliche und wirkliche Veränderung sein muss, ähnlich wie es auch bei den Grünen der Fall war, und erschloss dann eben mit der Tatsache, dass die AfD bis jetzt das Glück hatte, unter Anführungszeichen, dass ihr die unmoralischen, unsauberen Angebote auf Einbindung im System noch gar nicht gemacht wurden und dass er eher pessimistisch ist, wie die AfD im Fall dieser Angebote dann reagieren wird. Ich möchte jetzt nicht alle Vorträge derartig beschreiben, denn sonst wird diese Audioanalyse zu lang. Ich möchte euch nur einen Geschmack darauf geben, wie hochinteressant das ist, wenn ihr das Ganze eben nicht nur von mir angeschnitten hört, sondern wirklich in einem satten Vortrag von 45 Minuten bis einer Stunde anhören könnt und danach mit Gleichgesinnten darüber reden könnt. Es herrscht absolute Redefreiheit. Die Leute bekommen das Mikrofon und können auch sehr kritische Fragen stellen. Weitere Dinge nur kurz, um sie kurz zu erwähnen. Ein unfassbar großartiger Vortrag von einem Vortrag, dessen Namen ich auch nicht nennen möchte, aber gehört zu den geschliffensten und besten Formulierern der bundesrepublikanischen Rechten und sprach vor allem von seiner Erfahrung im Widerstand gegen die erstickende, erlahmte und unfassbar verbürgerlichte West-BRD, die von der Wiedervereinigung gar nichts mehr wissen wollte. Und das Ganze war ein großer, herrlicher, von vielen Zitaten von Oscar Wilde zum Beispiel, um ihn herauszugreifen, gespickter, rhetorisch mächtiger Angriff, eine Anklage an den bundesdeutschen Bürger, den Bunzelbürger. Hervorragend gemacht, auch mit einer historischen Herleitung des Bürgerbegriffs. Hat mir ausnehmend gut gefallen. Ebenso gut gefallen hat mir der Vortrag eines AfD-Politikers, der über die Verfassungsschutzbeobachtung und den Rechtsabwehrkampf gegen genau diese Beobachtung sprach. Ein großartiger und unglaublich sympathischer Mann, der sich auch vielen kritischen Fragen ausgesetzt sah von Leuten, die überhaupt kein Vertrauen mehr in den Instanzenzug haben in der Bundesrepublik und der Ansicht waren, dass sogar dieser Abwehrkampf ein sinnloser ist, eine Ansicht, die ich nicht teile. Ihr wisst ja, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, wir können sie aber zwingen, immer absurder zu lügen. Wir können sie auch nicht zwingen, Recht zu sprechen, wir können sie aber dazu zwingen, immer absurder Unrecht zu sprechen. Auch das hat einen wichtigen metapolitischen Mehrwert. Und genau die Metapolitik, das fand ich so großartig, in diesem Referat wurde angesprochen. Antonio Gramsci wurde zitiert und letztlich war dann ein Punkt, dem alle zustimmen konnten. Die AfD muss so stark werden, so groß werden, dass selbst ein undemokratisches und antidemokratisches Parteiverbot sie nicht mehr zerschlagen könnte. Und hier ging es auch um einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dass der Kern der AfD, nämlich der Erhalt einer nationalen deutschen Identität, einfach nicht verfassungswidrig sein kann, selbst wenn eben hier in niederen Instanzen behauptet wird, dass es gar kein Volk neben dem Staatsvolk gibt, dass es nichts Deutsches neben dem deutschen Staatsbürgern gibt, die immer mehr durch die Erweiterung ja, arabischen und syrischen Migrationshintergrund aufweisen. Die Behauptung dessen sei verfassungswidrig und gegen das Grundgesetz und gegen die Menschenwürde behaupten einige niederen Instanzen, werden bald auf der obersten Instanz und Ebene wissen, ob dem wirklich so ist. Und der Vortrag, der war überzeugt davon, in einem tiefen Glauben auch an Demokratie, dass dem nicht so sein kann. Und ich stimme dem zu, es kann dem nicht so sein. Ich traue unseren Gegnern aber trotzdem zu, dass sie einfach sagen, es ist so. Das wäre aber der Tag, an dem es tatsächlich keine Demokratie und keine demokratische, patriotische, normale, legale Politik für Deutschland, in Deutschland mehr geben kann. Aber das zu diesem krassen Schritt der Selbstentlarvung, wenn er denn kommt, was ich nicht hoffe, zu dem muss man die Leute selber motivieren. Auch der Vortrag vorher, den ich erwähnt habe gegen die Bürger, es waren so viele geniale Zitate. Eines möchte ich hervorgreifen von Byung-Chul Han. Streben nach einem todlosen Leben, das macht eben den Bürger als Materialisten und Hedonisten aus. Unglaublich gut und das bewegt einem auch. Aber man kann sich alles merken. Das ist so ein Prozess, ein geistiger, wenn man konfrontiert mit so einer hervorragenden Formulierung, mit guten Recherchen, mit wichtigen Fakten, mit großartigen Ideen, mit philosophischer Tiefe wird drei Tage lang, dann motiviert das einem. Das ist wie so ein Trainingslager für das Gehirn, um es plump auszudrücken. Und jeder kehrt danach mit neuen erworbenen Büchern, neuen Ideen, neue Motivation zum Lesen, zum Sprechen wieder nach Hause. Es ist also eine unglaublich wichtige geistige Anregung, die bei diesen Seminaren stattfindet. Weiters zu erwähnen sind ein großartiger Vortrag eines Herrn, den ich auch nicht nennen möchte. Ich muss sagen, das war der akademisch-wissenschaftlichste Vortrag, der auch an jeder Universität, in jeder Ringvorlesung genauso hätte gehalten werden können, über Klassiker der Parlamentarismuskritik. Unglaublich wichtige und auch bekanntere Denker, ein Herr Agnoli, wurden aus einer rechten, dezidiert rechten Sicht betrachtet. Zugleich aber, und das ist eben das Interessante, wurden auch Apokryphen genau dieser Kritik, also aus meinen Augen, Leute, die ich hier vorher in der Form noch nicht kannte, hervorgeholt. Und es ging um das eiserne Gesetz der Oligarchie, das in letzter Zeit auch durch eine angelsächsische Reprise der Elitentheorie auf eine gewisse Art und Weise ein Revival im englischsprachigen Raum erfährt. Die Herren von Konsequent Frei, mit denen ich kürzlich gesprochen habe, denen hätte dieser Vortrag auch sicher gut gefallen und auch gut getan, weil er tatsächlich unglaublich theoretisch fundiert war, von einem sicher der belesensten und wissenschaftlich ernst zu nehmendsten Politikwissenschaftlern, ebenfalls des deutschen Sprachraums oder der deutschen Rechten im Moment. Es gab auch Podiumsdebatten. Ich war zwischen Götz Kubitschek und Martin Lichtmes, dass sie da waren, ist klar. Ich bin mit Lichtmes mit dem Auto hingefahren und auch einem Herrn, der mir auch immer sympathischer wird. Ich will auch hier den Namen nicht sagen, ich will nichts vorgreifen einer Veröffentlichungsstrategie von Götz Kubitschek und dem IFS. Auf jeden Fall kommt er aus dem linken Spektrum, war sehr interessant und es ging auch mal Literatur. Das macht ja auch diese Session aus, dass es nicht nur um die tröge Politik ständig geht, sondern auch mal um Literatur. Und hier ging es um das unsichtbare Komitee, ein französisches Autorenkollektiv, das mit dem Buch Der kommende Aufstand einen gigantischen, mysteriösen Hit gelandet hat, vor allem weil es anonym veröffentlicht wurde. Das Buch, weil es ein anarchistisches, linksradikales, militantes Buch war und den mutmaßlichen Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Terroranschlag auf einen französischen Zug, den TGV, vorgeworfen wurde. Sie wurden dann aber von den Vorwürfen freigesprochen. Das hat einen Mythos erzeugt, macht es zu einem Bestseller, alle haben es besprochen. Man merkte daran Anklänge auch von einem linken Denken, das zivilisationskritisch und überdrüssig vielleicht sogar in ein rechtes, mythisches Denken übergehen könnte, wäre ja nicht das erste Mal in Frankreich, Stichwort Sorel. Und dieses Kollektiv hat ein weiteres Buch geschrieben, das Konspirationistische Manifest. Das allerdings ist derartig Corona-kritisch, derartig gegen die Biopolitik gerichtet, dass es komplett aus dem neuen Just-Milieu, den neuen Diskursregeln herausfällt und nicht mehr von linksliberalen Verlagen, sondern von einem widerständigen linken Verlag veröffentlicht wurde. Und genau über diese beiden Bücher wurde gesprochen, profunde und hochinteressant. Und am nächsten Tag, ja, am letzten Tag um 9 Uhr früh hielt ich meinen Vortrag über die ethnische Wahl. Über die will ich jetzt hier nicht sprechen, weil sonst wird das Ganze 30 Minuten lang. Ich werde das gesondert wahrscheinlich auch nochmal in einem ebenfalls einem Video, Vortrag und Seminar hier präsentieren. Muss schauen, in welcher Form ich das mache. Ich möchte nur hinzufügen, dass ich auch sehr dankbar bin für die Aufmerksamkeit und mich auch gleich bei allen, die da waren, entschuldigen. Es war nicht meine Top-Form, denn ich will jetzt auch ein bisschen auf die Umgebung der Akademie eingehen. Ich hatte einen schwierigen Vortragszeitpunkt. Nach mir kam es noch zu einer Podiumsdebatte, geleitet von dem Chef des IFS, Dr. Erik Lennart, dem Vorstand des Instituts. Auch ein unglaublich großartiger und sympathischer Mann und auch sehr profunde, an der AfD-Politiker teilgenommen haben. Auch hier will ich keinen Namen vorweg verraten, obwohl das wahrscheinlich eh öffentlich wird. Und da ging es um die AfD, die Zukunft der AfD, die AfD in geopolitischen Fragen, Umgang mit dem Verfassungsschutz, Folgen der Entmeutianisierung. Also eine unglaublich großartige, spritzige Debatte, die auch dazu führte, dass sehr viele Fragen auch frei beantwortet werden, also freigestellt und ebenso frei beantwortet werden konnten. Fand ich großartig und auch sehr einzigartig und auch, dass die AfD hier keine Berührungsängste mit dem bitterbösen Institut hat oder mir und meiner Person, fand ich auch top. Sehr viele Kontakte knüpfen. Jetzt kommen wir auch zum Punkt, Kontakte knüpfen, Netzwerke entwickeln. Das geht nirgends so gut wie in Schnellroda. Warum? Es gibt auch andere Veranstaltungen, auf denen ich schon war. Ja, es gibt interne Veranstaltungen und Treffen, die sind großartig, auch die sind gut zum Netzwerken. Da kommen aber eben nur vorher ausgewählte Kreise, sprich es kann nicht neu und zufällig jemand dazukommen. Das macht das Netzwerken da zwar sehr intensiv, weil man quasi in Separés sehr frei sprechen kann und das auch sehr schöne Treffen sind auch sehr, sehr wichtig. Aber bei Schnellroda ist eben der Vorteil, dass auch Leute offen dazukommen können, dass neue Leute dazukommen können. Natürlich auch die Gefahr, dass dann Spitzel leicht reinkommen können, aber darüber wurde eh immer humorvoll gewitzelt an die Anwesenden, an den zumindest einen anwesenden Herrn vom Verfassungsschutz, dass ich auch eifrig mitschreiben muss und das ist natürlich auch eben klar, der an einer öffentlichen oder semi-öffentlichen Veranstaltung teilnimmt. Aber diese Abgeschiedenheit in diesem schönen, kleinen, beschaulichen Ort Schnellroda, das Gefühl auch in diesem Wirtshaus im Schäfchen willkommen zu sein und wenn ich mit vielleicht Wohlwollen und Sympathie, so doch zumindest mit der Indifferenz der gesunden und ehrlichen Landbevölkerung für diesen intellektuellen Krams, ja, auch in Ruhe gelassen zu werden. Das ist einfach herrlich. Und wenn man dann bei diesen zahlreichen anderen rechten Vortragsveranstaltungen oder Seminaren im urbanen Raum ist, hat man das eben nicht. Man fühlt sich immer ein bisschen so wie in der spätrömischen Dekadenz. Ja, man ist dann quasi hier im Hotel oder im Seminarzentrum und redet über Überfremdung, Bevölkerungsaustausch, Remigration, während man quasi vom Servicepersonal, das meistens eben aus dem Ausland kommt, bedient wird. Und fühlt sich mal ein bisschen seltsam an. Überhaupt ist genau dieser Massenimport von billigen Arbeitskräften eben ein wichtiges moralisches Gegenargument zum Bevölkerungsaustausch. Aber man fühlt sich dann einfach nicht sicher, nicht wohl. Man hat nicht dieses angenehme Gefühl der Abgeschlossenheit, im Wissen, das Schäfchen ist das einzige soziale Zentrum in weit und breit umgeben von leeren Feldern. Und diesen Eindruck kann auch nicht die Antifa trüben, im Gegenteil, ist sogar sehr lustig, die jetzt seit Jahren immer nach Schnellroda kommt, die wir eiskalt abblitzen lassen, die von uns konsequent ignoriert wird, die mit einem Reisebus angereist, mit Sicherheit bezahlt von Steuergeld, ja, auch in typisch deutscher Treue und Gründlichkeit einfach den Protest zeigen und ein Zeichen setzen möchte. Das macht die Antifa. Ich finde es auch lustig, dass sie kommt. Einige Leute, man kann auch anonym teilnehmen, vermummen sich dann und maskieren sich gegen die Antifa. Ich mache das nicht. Ich habe es auch nicht nötig. Aber ich werfe auch niemanden vor, der das macht. Ich finde das vollkommen legitim. Und so bekommen die dann ihre doofen Fotos und halten ihre doofen Plakate hoch und machen eine vollkommen sinnlose, rein symbolische Geste gegen das IFS, schaffen aber auch eine witzige Atmosphäre, weil sie uns dann doch zeigen, so wichtig ist dieses Seminar mit den über 100 jungen Teilnehmern, dass dann doch ein staatlich finanzierter Teil der staatlichen Anti-Rechtsindustrie und nichts anderes ist die Antifa, extra mit einem Reisebus anreist, um ein Zeichen dagegen zu setzen. Die Veranstaltung lebt vom Netzwerk, sie lebt von dieser Umgebung, das herrliche Buffet im Schäfchen tut das Ihrige und danach, also wenn am Freitagabend, am Samstagabend wird natürlich auch immer ein bisschen gezecht. Es findet sich meistens ein aus dem bündischen Bereich kommender Kreis an jungen Menschen, der das herrliche deutsche bündische Lied gut pflegt. Finde ich großartig und wenn ich kann, singe ich auch mit. Aber jetzt kommen wir zur Tragik meiner Teilnahme. Wenn man am Sonntag um 9 Uhr seinen Vortrag hat, so ist man erstens nie in dieser heiteren Entspanntheit, den Vortrag bereits hinter sich zu haben, mit den Leuten darüber reden zu können. Nicht, dass ich jetzt extrem nervös wäre. Die ethnische Wahl ist natürlich ein Thema, in dem ich sehr stark drinnen bin, über das ich auch lange reden könnte. Und das ist genau das Problem, über das ich stundenlang reden könnte, aber nur eine Dreiviertelstunde reden darf. Problem Nummer eins und vor allem das Hauptproblem, natürlich fallen mir 1000 neue Dinge ein, während ich diesen Leuten zuhöre. Sie sagen Dinge, die ich vielleicht selber gesagt hätte, kurz. Der Vortrag ändert sich bei mir dann, ja, 4, 5, 6 Mal noch. Ich schreibe ihn um, ich lasse ihn mir neu ausdrucken. Danke an H., der ihn mir nochmal ausgedruckt hat. Aber man ist halt nie in dieser Entspannung. Ich kann das zumindest nicht sein, ja, dass man hier sich zurücklehnt und sagt, naja, jetzt genieße ich das Ganze. Plus, man muss natürlich am Samstag ja früh ins Bett gehen und hat auch mit der Müdigkeit der anderen zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich habe das dann gleich in den Vortrag eingebaut, das nehme ich vorweg von der ethnischen Wahl. Wenn man sich vornimmt, nur ein Bier zu trinken, wird das Vorhaben nach getrunkenem Bier durch das getrunkene Bier in Frage gestellt. Und das, glaube ich, ist schon vielen so gegangen. Und bei der ethnischen Wahl, jetzt wird es tragisch, ist es ähnlich. Indem man Migranten ins Land lässt und indem diese Migranten die Staatsbürgerschaft bekommen und mitwählen dürfen, wird es immer schwieriger, mit einer Wahl und mit einem Votum sich gegen die Massenmigration zu wehren und zu stellen. Ja, so viel zu Schneiroda, das Rittergut mit der herrlichen Bibliothek, wo man dann direkt Bücher versandkostenfrei kaufen kann, oft auch zu besonders günstigen Preisen, das machen die Leute auch und decken sich dann gleich mit entsprechenden Büchern ein nach den Vorträgen, ist natürlich auch zu erwähnen. Mir hat die Akademie gefallen. Ich bin unglaublich dankbar, dass Götz Kubitschek diesen Traditionsfaden aufrechterhält. Es gibt in Deutschland nichts Vergleichbares, auch die AfD veranstaltet nichts Vergleichbares und die, wenn man einen Blick durch den Saal schweifen lässt und diese Masse an jungen, ich gebe es zu, mehrheitlich Männern, auch immer großartigen Frauen, die da sind, sieht und deren angespannte Gesichter, aber auch dann den gelösten Humor nach der Veranstaltung, dann bekommt man immer ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft dieses Volkes in dieser Zeit, dass am Sonntag dann auch die älteren Herrschaften dazukommen können am offenen Tag und man sich dann einfach frei austauschen kann, ist auch was ganz besonders Schönes. Ich danke also für die Ermöglichung, ich danke für die Einladung, ich danke allen, die gekommen sind, ich danke auch allen Unterstützern des IFS und auch allen Abonnenten der Sezession, dass sie das überhaupt möglich machen, denn der Preis ist wirklich lächerlich gering für die Teilnehmer. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts ist, aber für diese Übernachtungen, das Essen, die Teilnahme, die Vorträge, das Trinken etc., das ist natürlich eine unglaublich gute Möglichkeit für die jungen Menschen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das Ganze auch gegen den Druck der politischen Gegner, die ganz genau wissen, warum sie das so stark angreifen, warum sie dagegen so stark demonstrieren und weniger gegen jetzt manche andere rechten Projekte, nicht, dass sie schlecht wären, aber ich glaube, die wissen schon, warum sie dagegen demonstrieren. Und es ist wichtig, dass das IFS durchhält. Und ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal bei jenen, dass mein Vortrag vielleicht nicht in der gewohnten und sonstigen Spritzigkeit und Qualität stattgefunden hat. Ich habe zwar nachher auch aber Komplimente bekommen, aber ich kenne mich ja selber und meine Kapazitäten aufgrund der Lage. Wir sehen uns hoffentlich im Sommer bei der Akademie. Also an alle, die ich das letzte Mal getroffen habe, ist immer sehr schön da. Ich werde auf jeden Fall kommen, außer es kommt irgendwas Krasses dazwischen. Ob ich referieren darf, das wird die Zukunft weisen, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein. Und ich hoffe, ihr, wenn ihr jung genug seid, am Freitag und ganz egal, wessen Alter ihr seid, dann am Sonntag werdet auch dabei sein.